Lukas, ich habe eine ganz wichtige Frage an dich.
Ja.
Warst du schon mal Teil einer Barschlägerei?
Ich war leider noch nie Teil einer Barschlägerei.
Okay, dann habe ich für dich in dieser Folge die besten Tipps, was, wenn es doch mal dazu kommen sollte, wie du dich verhalten solltest.
Sehr gut, da warte ich schon mein ganzes Leben drauf. Und herzlich willkommen damit zur... Willkommen
bei eurem Kampfsport-Podcast.
Ja, euer Kampfsport-Podcast schon mit der 200. Episode. Hier, ich habe nicht mal irgendwie was vorbereitet.
Vielleicht machen wir noch eine Geburtstagssendung, spezifisch dazu, dann sind wir darauf vorbereitet. Sonst ist es erstmal eine Folge wie jede andere, das Filmmagazin. Wir haben euch schon begrüßt, wie der Name schon sagt, beschäftigen wir uns mit Filmen und auch öfter Serien und alles drumherum und außerhalb, meistens um was Aktuelles, eine aktuelle Film oder Serie oder auch gerne mal etwas Älteres oder eine Kombination, wie es in dieser Folge so sein wird, aber auch ab und zu mal eine Spezialfolge. Wie dann vielleicht mal, wenn wir unsere 200. Folge dann richtig feiern, aber das wird vielleicht dann erst zu einem späteren Zeitpunkt passieren. Ihr könnt uns aber natürlich auch jederzeit Ideen und Anmerkungen, Kritik als auch Lob schicken. Das könnt ihr über Instagram machen oder unsere Webseite filmmagazin.org. Dort findet ihr dann auch Kommentarmöglichkeiten als auch Kontaktadressen. Wie wir zu erreichen sind. Genau, gibt es da sonst noch irgendwas zu sagen?
Nö, wer wir sind vielleicht noch, damit die uns das erste Mal hören, herzlich willkommen, auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ich bin Lukas und du bist?
Martin.
Gut, damit
wisst ihr. Da haben wir das, ne?
Da haben wir das, da wisst ihr, mit wem ihr sprecht, mit wem ihr was zu tun habt. Und genau, wir haben ja nächstes Jahr noch die Chance, unser 10-jähriges zu feiern. Da holen wir den 200. die 200. Folge vielleicht auch einfach nach. Aber
das ist auch eine gute Kombination. Dann sparen wir uns einen Geburtstag.
Sparen wir uns einen Geburtstag, das mache ich persönlich auch in meinem echten Leben auch gerne. Ja. Und lege dann so Feiern zusammen, weil es auch immer teuer. Da bin ich einfach auch geizig.
Und anstrengend.
Also anstrengend und geizig. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, als wir dann überlegt haben, machen wir vielleicht irgendwas, saugen wir uns irgendeinen Film, der was mit irgendwelchen Jubiläen zu tun hat, aus den Fingern und reden über den. Und dann habe ich tatsächlich den Film, den wir heute besprechen, zumindest den einen von beiden, den wir heute besprechen, gesehen und habe gedacht, nee, das müssen wir schon machen. Das passt auch irgendwie gut jetzt gerade in die Zeit. Es wird wärmer draußen. Man hat so die ersten richtig heißen Tage gehabt. Man hat das erste Mal geschwitzt, vielleicht auch mal das T-Shirt ausgezogen, ist durch den Garten oder auf dem Balkon auch so mal Oberkörper freigelaufen und hat sich gefreut. Boah, Mensch, mein Training hat sich gelohnt über den Winter.
Ich sehe nackt endlich wieder gut aus.
Ich sehe immer nackt echt gut aus. Und genau für die das denken, sind auch diese beiden Filme, über die wir heute sprechen, wahrscheinlich ein Augen- und Ohrenschmaus, für alle anderen auch, also für mich auch. aber bevor wir hier noch mehr quatschen, sagen wir vielleicht einfach mal, worum es denn geht. Es geht um zwei Filme, die beide eigentlich das Gleiche haben, fast, oder zumindest auch mit Ansage das Gleiche tun und beide aber aus unterschiedlichen Äras kommen, denn einer ist von 1989, das ist über 30 Jahre her, 35 Jahre her und der andere ist frisch aus diesem Jahr und sie heißen beide gleich, sie sind nämlich beide Roadhouse.
Kennt man vielleicht den 80er-Jahre-Film, der ist so ein kleines bisschen ein Kultfilm geworden, ist damals im Kino ganz ordentlich gelaufen, aber so seine ganz große Bekanntheit kam dann erst mit den Jahrzehnten danach. Die Story lässt sich auch super kurz zusammenfassen. Unser Hauptcharakter Dalton, gespielt von Patrick Swayze, ist wohl irgendwie ein angesehener und berühmt-berüchtigter Cooler, heißt das dann in dem Jargon. Also er ist quasi Aufpasser und eine Art, also nicht Türsteher im Sinne von in einem Club, sondern wirklich dann im Club, passt auf, dass alle sich ordentlich verhalten. Und wenn es zu einer Prügelei, Schlägerei oder Aggressivitäten kommt, dann schreitet er ein als Cooler. Also er bringt die Stimmung ein bisschen nach unten, es wird abgekühlt. Er ist sozusagen da der absolute Profi darin. Und er wird am Anfang des Films dann von einem zwielichtigen Geschäftsmann angefragt, ob er denn für seinen Club, dem Double Deuce, heißt das dort in Missouri, ist für so ein abgehalfterte Klitsche, den ordentlichen Cooler gebrauchen könnte. Und da sagt sich dann Patrick Swayze, na klar, da fahre ich hin, da kümmere ich mich drum. Es gibt auch ein bisschen Moneten dafür. Dieser Geschäftsmann hat wohl ein bisschen Kohle. Da geht dort Patrick Swayze auch hin und muss auch feststellen, jo, das ist eine krasse Klitsche, du. Da gibt's eigentlich jeden Tag eine ordentliche Prügelei. Da muss ich auf jeden Fall mal einmal nach links drehen, den ganzen Laden und mal für Ordnung sorgen. Dann ist das zum einerseits Teil des Films, aber er lernt dann auch das Dorf oder die Kleinstadt drumherum so ein bisschen kennen und muss dann feststellen, ja, das ist nicht nur ein hartes Pflaster für eine Bar, sondern halt auch für alle anderen drumherum. Es gibt nämlich einen zwielichtigeren Geschäftsmann, der sich wirklich alles unter die Nagel krallen will und quasi wirklich die schlimmste Person ist all over, der quasi die gesamte Kleinstadt ausnimmt und ihm quasi alles gehört, weil er ein reicher Dude ist. Und dagegen muss dann auch Patrick Swayze vorgehen, weil dieser Geschäftsmann hat es dann nämlich auch auf diesen Club abgesehen.
Genau, wir reden hier von...
Das ist im Prinzip die ganze Story.
Ja, wir reden hier von Jasper. Jasper County in Missouri. Und du meinst, weil du gerade von zwei Geschäftsmännern sprachst, das müssen wir vielleicht nochmal trennen. Der erste, der ihn beauftragt, also der unseren Dalton beauftragt, der ist der Besitzer dieser Bar, aber der ist auf eine andere Art zwielichtig. Das ist so ein, ich würde sagen, so ein typischer 80er Jahre Amerikaner, Kleinunternehmer, dem eine Bar gehört, ein bisschen Geld verdient hat, der jetzt sich aber dann auf den Früchten seines Lebens mal ein bisschen ausruhen will, so ein bisschen schmierig, so typisches Klischeebild amerikanischer Autoverkäufer, kann man sagen. Mhm. Und der zweite Geschäftsmann,
den es
auch gibt, genau. die passen auch gut zusammen, die verstehen sich auch gut. Der ist aber Teil dieser Community, der ist Teil dieses Ortes sozusagen. Und dann gibt es eben den großen Bösewicht, kann man glaube ich schon vorwegnehmen, den du angesprochen hast. Den Brad Wesley, die Namen sind auch herrlich, Brad Wesley, gespielt von Ben Gazzara, auch toll gespielt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich Ben Gazzara kenne, aber ich kenne ihn tatsächlich nicht. Er sieht nur Ben Kingsley sehr ähnlich in manchen Situationen. Ja. und der spielt den wirklich ekelhaften, das ekelhafte Sinnbild eines reichen Typen, der zu richtig viel Geld gekommen ist, dem Regeln und Gesetze scheißegal sind, weil sie für ihn nicht gelten und dessen Reichtum nichts mit ehrlicher Arbeit zu tun hat. Zumindest wird es so dargestellt und dem auch, man sieht dann auch so eine Szene, wo er sozusagen die ganze Straße für sich, also sowohl die linke Spur als auch die rechte Spur für sich beansprucht, weil er gerade Musik hört und mit seinem teuren Cabrio Schlängellinien fährt und ihm alles andere scheißegal ist. Also das ist so der, man soll ihn hassen.
Genau. Also es ist im Prinzip auch eine Western-Geschichte, wenn man so will, in den Grundzügen, weil wirklich ein am Anfang für uns sehr, also erstmal unbekannte Figur kommt in einen unbekannten Ort und lernt dort kennen, dass dieser Ort halt von einem Bösewicht beherrscht wird und muss diesen Bösewicht vertreiben. Ja. Das ist auch so ganz klar, das hätte auch Clint Eastwood quasi sein können, das Ganze hätte 100 Jahre früher spielen können, dann wäre es so auch eine Western-Geschichte gewesen. Das ist ja auch eine ganz, ganz klassische oder Version von einer Western-Geschichte, dass ein unbekannter Fremder kommt irgendwie in den Ort und muss ihn befreien und haut dann wieder ab. Ja, oder weniger. Manchmal ist so häufig eine Variante. Das wird im Remake tatsächlich auch angesprochen. Ja. Mehrmals auch, dass das hier irgendwie eine Western-Geschichte sei. Mhm. Und sich dann auch der Hauptcharakter, der dann hier von Jack Gyllenhaal gespielt wird, quasi dann eine Art Anti-Held sei, der diesen Ort befreit. Dort ist es dann nicht in Missouri, sondern dann in Florida. Und da ist dann auch der Hauptcharakter, hat keine Erfahrung mit Bars, sondern er ist UFC-Fighter, oder ehemaliger UFC-Fighter, also diese Cage-Fights, Käfigkämpfe, die man vielleicht schon mal gesehen hat, die, sag ich mal, eher auf Boxhandschuhe eher verzichten oder die sehr, sehr klein sind. Es gibt eine kleine Abfederung, aber das sind schon sehr brutale Kämpfe, die man dort macht. Und dort wird er dann angeheuert und muss dann diesen Ort verteidigen. Aber so grundlegend, die Grundzüge der Story bleiben gleich.
Ja, genau. Ich glaube, es ist dieses MMA, was man so als MMA bezeichnet.
Mixed Martial Arts.
Genau. Ja. Also schon, da wird auch schon richtig getreten. Also nicht dieses Schauspiel WWE Wrestling, kann man sagen.
Nee, das
also
auf gar keinen Fall.
Zumindest soll es das sein. Ich wollte gerade auch vorschlagen, bevor wir in die Details gehen, auch was den alten Film angeht, dass wir dann doch erstmal über den neuen Film noch sprechen, um dort nämlich zusammenzufassen, worum es da geht, weil so viel werden wir da nicht ergänzen können, denn im Prinzip, wie du schon sagst, bis auf kleine Änderungen, ist die Grundstory die gleiche. Also dieser Western, dass ein fremder Typ gespielt jeweils von einem großen Schönling der jeweiligen Zeit in diese Stadt kommt und dort für Ordnung sorgen soll, für ein Roadhouse, in dem Fall heißt es auch tatsächlich Roadhouse und nicht mehr Double Deuce, das aber ziemlich in die Jahre gekommen ist, aber eigentlich eine hervorragende Lage hat, so am direkt am Strand an den Florida Keys, und oder auf den Florida Keys mit der wunderschönen Meer davor, direkte Anbindung zum Highway, und man fragt sich eigentlich die ganze Zeit, warum läuft denn der Laden nicht? So, ist so ein bisschen, oder was heißt, er läuft nicht, er läuft schon, aber es kommen halt die falschen Leute, die sich auch ständig prügeln. Der Unterschied ist, dass es kein komischer, alteingesessener, weißer Geschäftsmann mehr ist, der um die Dienste bittet, sondern eine sehr junge, relativ junge, schwarze Geschäftsfrau, die Frankie heißt und die den Laden von ihrem Opa geerbt hat. Also wir haben nicht jemanden, der sozusagen irgendwann mal zur Ruhe setzen will und sein Geschäft vorher aufpolieren will, sondern wir haben jemanden, der offenbar aus irgendeinem Grund, den wir, und das ist ein Unterschied, in dem Fall noch nicht kennen, das ist auch so ein bisschen Mysterium, Probleme hat mit seinem Laden. Nicht nur, dass der von komischen Leuten besucht ist, das denkt man am Anfang, sondern es gibt eine Bedrohung, die wir aber noch nicht kennen, wovon wir noch nicht wissen, warum die da ist, die wir erst im Film kennenlernen, und eben sie versucht sozusagen das Erbe ihres Onkels, der sich das in den 60er Jahren als schwarzer Unternehmer aufgebaut hat, zu verteidigen. So, man hat also sozusagen so ein bisschen mehr, man versuchte so ein bisschen mehr Deepness reinzubringen. So. Und dann läuft der Film geht relativ ähnlich los, nur dass du schon sagst, wir haben schon stärker von Anfang an dieses Antiheld-Mysterium aufgebaut, und wir haben vor allem einen Charakter, der ist auch sehr interessant für einen weißen Cowboy im Prinzip, hat sich auch stark verändert, denn es ist nicht mehr dieser Patrick Swayze-hafte Typ, der verschwiegen ist und sein und alles vor sich her trägt und so, sondern wir haben Jake Gyllenhaal als ständig grinsenden, auch freundlichen, aber zerbrochenen Typen, weil das Erste, was wir von ihm wirklich wahrnehmen, nach seiner Masche Geld zu verdienen, ist, er versucht, sich selbst zu töten, indem er sein Auto nämlich auf eine Bahnschiene lenkt.
So. Was dann im Verlauf des Films auch leider keine Rolle mehr spielt, dann die suizidalen Gedanken von ihm, das ist dann irgendwie dann ab dem Moment dann auch wieder vergessen, dass er das wohl hatte. Es gibt da dann, wie gesagt, so ein Trauma, was der Jack Gyllenhaal irgendwie hat in seiner MMA-Karriere. Dass wir noch kennenlernen, einen Kampf, der nicht so gut ausgegangen ist für den Kontrahenten, und damit hat er halt sehr zu knabbern mit dieser Entscheidung. Das ist auch tatsächlich was ist auch sehr spannend zu sehen, wie damit dann der Originalfilm umgeht. Auch dort gibt es sozusagen in der Vergangenheit des Hauptcharakters einen Vorfall, wo er einen Menschen umgebracht hat.
Aus Notwehr.
Das ist aber tatsächlich sehr anders präsentiert. Es ist so ein bisschen in dem Remake, es ist dann so mit Träumen, die er immer hat, wieder von diesem Kampf, wo der das Gegenüber gestorben ist, dass er damit sozusagen kämpfen muss. Und das ist sozusagen im Originalfilm ist das so ein bisschen mehr im Hintergrund. Da ist das so für ein, zwei Punkte über das angesprochen, dass Patrick Swayze das nicht deswegen nicht mehr zu extremer Gewalt greifen will, weil das dann einmal zu einem Tod geführt hat. Und dann aber irgendwann ein Knackpunkt kommt und er sich dann doch entscheidet, zu härteren Mitteln zu greifen. Und das ist aber, wie gesagt, im Remake haben sie das versucht, ein bisschen über die gesamte Filmdauer ein bisschen weiter zu strecken und ihm da stärker sozusagen damit kämpfen zu lassen, ob er denn zu diesen Mitteln greifen soll. Ist aber, wie gesagt, wir haben es am Anfang, wirkte es so, dass es dann doch ein bisschen krasser ein Thema ist für den Charakter, weil, wie gesagt, diese Suizidszene da vorkommt, aber dann am Ende dann wieder sofort vergessen ist und dann nur ab und zu mal diese Träume eingestreut werden. Ansonsten fand ich würde es als Deadpoolisierung so ein bisschen bezeichnen, weil du hast dann Jake Gyllenhaal, hast du schon als gebrochenen Mann, der aber immer so einen kecken Spruch auf der Lippe hat und das auch so präsentiert wie in Deadpool. Und zwar so gewitzt, er ist sich dessen bewusst, in welcher Situation sich befindet. Deswegen passt es auch dazu, dass direkt angesprochen wird, hey, das ist ja wie ein Westernfilm, was ja gerade passiert. Das ist auch so eine ganz typische Krankheit der 2000er Jahre oder der 2010er Jahre spätestens, glaube ich, wo du dann dieses Postmoderne hast, wo du immer ansprechen musst, hey, wir befinden uns irgendwie in einem Art Film und da in einer Art Geschichte, ist das nicht lustig? Das ist ja wie, dass der Deadpool ganz, ganz explosiv gemacht hat, und das braucht der 80er Jahre Film gar nicht selber, weil der ist noch so selber gefangen oder der ist selber von sich aus cheesy und weiß das auch. Der muss das nicht sagen, dass das ja wie ein 80er Jahre Film ist. Deswegen, das ist auf jeden Fall diese Tonalität ist schon mal was ganz anderes, und auch der Art des Humors, der beim Original Patrick Swayze, wie du schon gesagt hast, ist so mehr so ein One-Liner-Film, wo dann Patrick Swayze halt sagt, it's my way or the highway. Und das ist halt im Remake mit Jack Gyllenhaal, da ist es dann dieses Crippige, dieser Humor, der direkt anspricht. Ich weiß, es ist ein Film und irgendwie, ja, ich habe ihm jetzt gerade die Arme gebrochen und so, ne? Und das ist so nochmal eine andere Art des, der Herangehensweise. Auf jeden Fall.
Ja, ja, schon. Das auf jeden Fall. Könnte man jetzt lange drüber reden, ob das einfach so eine Metarisierung des Kinos ist, also dass es immer wichtiger wird, sozusagen die Metaebene zu bedienen und nicht einfach mal was auf einer Ebene erzählen zu können und dann am Ende sagen zu können, pff, so und so, egal, wir haben ja einfach mal was gesetzt auf der anderen ja. Seite. Und deswegen verstehe ich die Entscheidung auch so ein bisschen. Es gibt den Film ja schon. Und man hat ihn auch genau so genannt. Und er ist wirklich streckenweise, zumindest was bestimmte Eckpunkte angeht, ja genau so aufgebaut. Und steht ja auch am Ende dann tatsächlich da, based on auf the Screenplay oder auf dem Film von 1989. Und unter dem Gesichtspunkt musste man es ja vielleicht auch irgendwie auf die Metaebene, weil du kannst ja nicht irgendwie dann den Film einfach nochmal machen, hättest es Remake nennen können, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie ein Remake machen wollten. Ich habe das Gefühl, sie wollten eine zeitgenössische Version desselben amerikanischen, immer wieder dauerbrennenden Erzählmusters haben im Prinzip. Ne? Jemand kommt in eine Community, die verdorben ist aus verschiedenen Gründen, wo die staatlichen Strukturen nicht mehr greifen oder vielleicht auch noch nie gegriffen haben, wir wissen es nicht, indem sich korrupte Unternehmerinnen und Unternehmer Sachen unter den Nagel reißen wollen. Oder de facto die Herrschaft übernommen haben, was aber auch nicht der Sinn von unserem guten Kapitalismus ist, sondern unser guter Kapitalismus will ja, dass die Community im Prinzip auch oder dass die Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Community kommen und nicht nur einer das Sagen über alle hat. Das ist auch nicht gut im Prinzip. Ja. So, das machen die Filme auf unterschiedliche Weise. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber bevor es vielleicht ganz verwirrend wird, sollten wir vielleicht nochmal über den alten Film so ein kleines bisschen genauer sprechen, finde ich, bevor wir zu sehr auf den neuen kommen, weil der alte Film, der macht so ein paar Sachen natürlich, die man in den 80ern noch gemacht hat, die man heute nicht mehr machen würde und nicht gemacht hat. Ich gucke da vor allem auf die deutlich hohe Anzahl der Nacktszenen, die es in dem Film gibt. Es gibt, da könnte man jetzt auch lange über Prüderie sprechen und so weiter, aber sie dienen natürlich auch dem Male Gaze, ne? Das deutlich, auch von Anfang bis Ende durch. Es ist viel Sexismus dabei. Wir haben natürlich auch einen Love Interest, den er kennenlernt, eine Ärztin, die erstmal Ärztin ist, was vielleicht für die Zeit, das in dem Film so prominent darzustellen, was vielleicht auch modern wirken sollte, es aber nicht ist, weil man konnte es dann aber auch nicht lassen, dass unser Hauptcharakter Patrick Swayze, der hat auch studiert, das musste man dann auch nochmal sagen, ne? Der hat, was hat denn so jemanden, der Philosophie studiert hat, der offenbar auch akademisch bewandert ist, was prügelt der sich denn jetzt rum und guck mal, wie geil der aussieht. So, ne? Und man unterstellt dann im Prinzip auch den Frauen in diesem Film die ganze Zeit ein Male Gaze auf diesen Männercharakter, da gibt es bestimmt auch ein Fachwort dafür, also man sexualisiert dann Patrick Swayze durch die Augen der Frauen, was man mit Patrick Swayze, weiß ich nicht, warum man das mit dem immer gemacht hat. Ich meine, ja. Pff.
Also er war schon in der Generation, ich glaube, wenn du jetzt viele
sehr,
Personen fragst,
wenn du der Dirty Dancing und so an.
Ja, ein Sexsymbol auf jeden Fall.
Er war schon ein Sexsymbol auf jeden Fall, aber man wendet dann damit sozusagen nur die eine schlechte Sache auf ein anderes Geschlecht an und projiziert es dann rüber. Und das macht der Film schon enorm. Ja. Das ist sicherlich auch seiner Zeit geschuldet und sicherlich auch seiner, ja, guck mal, wie männlich wir sein wollen, geschuldet. Das ist schon ein großer Unterschied. Und ansonsten, er macht auch am Ende erzählerisch irgendwie wenig Sinn. Finde ich. Also er geht, und da muss ich wirklich sagen, habe ich ihn unterschätzt, ich finde, er geht stark los, indem er diese Geschichte erzählt und die auch auf eine 80er-Jahre-Runde, und ich fand das total interessant, ne? Da gibt es so eine Szene, wo Patrick Swayze quasi inauguriert wird, so als der neue Geschäftsführer von diesem Laden, und der bringt uns jetzt mal auf Dings, und er hat die ganze Zeit, er geht erst er stellt sich erst an die Bar, guckt sich um, grinst da auch ein paar Leute an und analysiert die Situation, greift nicht ein, guckt sich das an, zieht seine Schlüsse und dann wird er quasi von diesem von dem Chef dort inauguriert, von dem Besitzer und gesagt, das, was er macht, was er sagt, wird gemacht. Und dann stellt er sich hin, hält eine Rede und sagt, ja, es wird ganz schlimm werden, was jetzt, was passiert. Wir werden richtig viel dafür abbekommen, aber am Ende wird es besser werden. Wir können den Laden auf Vordermann bringen. Du und du und du, ihr seid gleich gefeuert, weil ihr habt die Scheiße gemacht, die Scheiße gemacht, die Scheiße gemacht. Bei anderen wartet er noch einen Moment und bis er sie quasi auf frischer Tat ertappt, schmeißt die noch raus, sucht sich aber währenddessen bessere Leute für den Job im Prinzip. Oder sucht sich jemanden, der bisher in der Belegschaft unterdrückt worden ist und hebt die dann auf eine neue Position. Das fand ich ein total spannender Blick auf Unternehmensführung in dieser Zeit, auch wenn es natürlich darum geht, dass die sich dann auch mal prügeln. Aber nicht nur, sondern das ist schon, glaube ich, auch eine Ideologie aus der Unternehmensführung dieser Zeit. Ende der 80er. Und da können wir dann später noch drüber sprechen, wie anders das der 2024er macht. Das kann man nämlich dort auch ablesen, finde ich, was sich dort geändert hat. Bis dahin fand ich es auch total interessant. Und dann irgendwann kommt dieser Punkt, an dem wir diesen Superbösewicht introducen. Und dann wird der Film ganz wild. Dann kommen immer komischere Ideen, finde ich. Dann hat plötzlich der Staat gar nichts mehr zu sagen. Ne? Klar, er hat den Sheriff von dem County natürlich geschmiert, aber die Leute lassen auch alles mit sich machen und irgendwann ganz am Ende verliert er dann komplett den Track, indem er dann nur Happy End dahin ballern muss. Und es ist wirklich, nachdem es so, also literally, er ermordet dann ja jemanden. Ne? Oder sagen wir mal, bestenfalls Totschlag. So, unser Hauptcharakter, indem er nicht ausflippt und ihn mit seiner drei Finger, ich reiß dir die Kehle raus Technik, die ich glaube auch dann in irgendeinem Tarantino, ich glaube in Kill Bill mal so ein bisschen auf die Schippe genommen wird, vielleicht ist das da direkt raus, keine Ahnung. Und tötet jemanden, sie sieht das und sie ist total entsetzt, also sein Love Interest, die Ärztin, ist total entsetzt und was für ein schlimmer Mensch er ist, obwohl sie das vorher wusste, sagt sie auch. Und irgendwann und später ist wieder alles happy und alles ist gut. So, und dann trifft sich die Gemeinde und alle töten gemeinsam den Superbösewicht und sagen dem Sheriff, auch von uns war es keiner, niemand hat was gesehen, alles ist gut, happy, bums, weg. So, das ist wirklich, und das finde ich nicht, kann man mit allem anderen 80er Jahre irgendwas rechtfertigen, sondern das ist einfach schlecht erzählt. So, ja, das war mein Take zu diesem ersten
Film. Das jetzt eigentlich mal in einmal den ganzen Film durchgenommen, alle wichtigen Punkte, glaube ich. Das ist ganz, ganz interessant, dass er dann am Ende hatte ich auch das Gefühl gehabt, dass er dann eigentlich dann irgendwie noch eine Geschichte erzählen wollte mit die Community, die Stadt, die kleine Stadt wehrt sich gegen diesen Oberbösewicht, gegen diesen Alleinherrscher, diesen korrupten Geschäftsmann und verbrüdert sich so mit Patrick Swayze mehr oder weniger, aber das hat er vorher gar nicht so eingeführt oder man kriegt auch ein ganz schlechtes Gefühl für diese Kleinstadt. Also es gibt, glaube ich, auch nur 3-4 Drehorte. Also ich glaube den Autoverkäufer, also dann den Laden, die Autowerkstatt oder den, wo man die Autos kaufen kann, den Club, das Double Doos, das Krankenhaus von innen, das, wo die Wohnung, wo Patrick Swayze wohnt und gegenüber wohnt dann direkt der genau, Superbösewicht.
Auch
das
lustig. So.
Okay, lustig, auf jeden Fall lustig ist, aber das kann man ja auch machen von mir aus, ne? Aber ja. Sonst weiß ich gar nicht, weil dieser Ort, der hat wohl, ich habe auch mal kurz nachgeschaut, der hat wohl so ein bisschen über 900 Einwohner, also besonders groß ist das nicht, aber man sieht nicht mal eine Straße oder so, wie die genau aufgebaut ist. Und stimmt, es gibt noch einen Laden direkt neben den Double Doos, so eine Art Krämerladen, wo man so ein Späti mehr oder weniger, ein kleines bisschen, wo man auch noch anderes Zeug bekommt, also typischer Emma-Laden, Tante-Emma-Laden, so ein bisschen, ja, würde man das im Deutschen nennen. Und aber ansonsten kriegst du wenig Gefühl dafür. Aber es kommen natürlich die einzelnen Figuren kurz mal vor und dass sie alle unterdrückt werden von diesem Oberbösewicht. Aber es gibt dann wenig, es ist dann auf einmal diese Verbrüderung der Community findet auf einmal von einem Moment auf den anderen statt und vorher hätte der ja auch schon passieren können. Was hat jetzt Patty Swayze genau ausgelöst mit seinem Alleingang? Und das ist so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Irgendwie passt schon mit, wenn man alle Augen zudrückt, aber da wirkt so ein bisschen, das hätte die eigentlich von Anfang an irgendwie erzählen können. Ja. Und ich hätte es auch spannender gefunden, wie du gesagt hast, wenn man vielleicht mehr in dieser nur im Double Doos mehr oder weniger geblieben wäre und dort versucht hätte, wie kann man dort eigentlich eine Unternehmensführung einführen und wie funktioniert eigentlich so ein Türsteher sein und so ein Sicherheitspersonal. Das ist ja im Ansatz und am Anfang auch schon sehr deutlich gemacht, wie man sagt, man muss immer eigentlich nett bleiben und selbst wenn man sagt, hier, ihr müsst jetzt abhauen, dann musst du das so nett wie möglich sagen, selbst wenn du mit einem Messer bedroht wirst oder mit einer Pistole bedroht wirst, immer nett sein und selbst wenn es dann zu einem Kampf kommt, welche Körperteile muss man quasi treffen, selbst wenn man es mit einem mit einem zwei Meter Dude zu tun hat. Welche Körperteile muss man treffen, damit man den außer Schacht setzt? Und dann hätte man so einen sehr speziellen Blick auf Unternehmensführung durch die Linse eines Clubs.
Und man führt das ja alles ein. Aber man lässt es dann da liegen.
Das ist dann wirklich gleich ein bisschen schade. Das wäre eine Möglichkeit, glaube ich, nochmal gewesen. Es ist natürlich dann trotzdem irgendwie zu sehen, dass der Film dann so versucht, eine größere Geschichte zu erzählen. Für mich dann auch nicht so funktioniert. Das war durchaus, und ich fand auch, dass die Action-Sequenzen selber, selbst für so einen 80er-Jahre-Film, das mehr so, der jetzt auf nicht so viele Tricks zurückgreifen kann, wie man es heute machen kann, sondern so klassische Stunt-Show machen will, dann auch jetzt nicht so aller so stark war. Da gab es deutlich
cheesy aus, sag mal. Also schon, ganz ehrlich.
Es sah cheesy aus und auch aber leider nur ab und zu bewusst cheesy. Also es gibt Momente mit Moves, wo du weißt, die sollen übertrieben sein. Das soll auch unterhaltsam und lustig sein und ist es dann auch. Also es gibt so ein Manöver gegen Ende, wo einer der Handlanger des Superbösewichts, der sozusagen am besten auch körperlich trainiert ist, um Patrick Swayze auch zu besiegen, so einen kleinen Sprung auf eine Bühne macht, mit einem Billardkö, heißt das, eine Billardkö ist dieser Stock im Prinzip, ja. Und damit quasi so eine Doppelrolle macht oder so ein Flickflack auf die Bühne. Und das ist super unnötig, dass er nicht einfach einen kleinen Hopser macht auf die Bühne, sondern mit diesem Kö einen Flickflack macht auf die Bühne und dann auch direkt in der nächsten Sekunde wieder runterspringt. Also eigentlich total unnötig, diesen Sprung zu machen. Das wird auch gar nicht eingesetzt im Kampf. Oder es gibt auch vorher eine Szene, wo ein Charakter sich in einem Büro befindet mit einem riesigen Fensterglas und dieses Fensterglas führt dann in den Club hinein und du weißt schon, okay, da kommt es gleich bestimmt zu einem Kampf und dass irgendjemand durch dieses Fenster hindurch fliegt in den Club hinein. Das passiert dann auch, aber das ist super cheesy eingesetzt. Es ist nämlich wirklich, dass Patrick Swayze jemanden so auf den Arsch haut mit einem Kick und man sieht richtig, wie der die Person abhebt und springt. Also der hat gar nicht so hart auf den Po gehauen mit seinem Kick, dass er jetzt wirklich durch das Fenster fliegen kann, aber es wird trotzdem gemacht und das siehst du auch, wie das wirklich ein Stunt ist, dass dann der Stuntman abhebt durch das Fenster. Und so sind wirklich die Kämpfe alles, man sieht, dass die choreografiert sind und dass die Schläge, die ausgeteilt werden, in extra viel Effekt haben sollen und man quasi wirklich so, wenn man es amateurhaft so, die so nach hinten fallen, oh, ich wurde getroffen. Ja. Und das
ist aber wenigstens, das ist nicht wenigstens stringent gemacht. Ne?
Das ist auch nicht stringent ganz. Also diese Übertriebenheit, es wirkt so ein bisschen, hey, wir haben uns jetzt am Nachmittag mal getroffen, wie machen wir denn die Action-Sequenz? Ja, du haust mich mal da, ich hau dich dort, dann fliegen wir alle nach hinten, okay, zack, abgedreht, fertig, nächste Szene. Ja. Ja. Also das wirkt nicht so wirklich, dass man das wochenlang, monatelang vorher durchtrainiert hat und sich eine richtige Choreografie überlegt hat und wirklich, wo setzen wir die Highlights? Da ist das Remake deutlich anders. Und das fand ich auch, das war ein bisschen schade, weil da hätte man total auf Cheesy setzen können, weil es gibt dann ab und zu diese eine legendäre Szene, ist ja, die du schon beschrieben hast, mit diesem Dreiergriff, wo Patrick Swayze einem die Kehle irgendwie rauszieht. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie man das schaffen kann. Also wie viel Kraft muss man eigentlich in der Hand haben, um jemand die Kehle rauszureißen mit bloßer Hand? Das ist, glaube ich, nicht so einfach.
Weiß nicht, ob das geht.
Ob das überhaupt geht, aber der Patrick Swayze schafft das und das ist dieser eine legendäre Move, der auch so häufig gemimt ist und zitiert wird, aber das ist dann so ein kleines Highlight und da die Kampfszene, die ist noch ganz okay, fand ich, dann zwischen den beiden Charakteren, weil ich dann so oberkörperfrei quasi auf Backenfutter verteilen, das geht noch halbwegs, aber das ist dann auch irgendwie eine einzige Kampfszene, die wirklich ein bisschen Pfeffer hat, der Rest ist wirklich ein bisschen cheesy, aber um nochmal den Male Gaze und den Sexismus anzusprechen. Ja, der ist hier sehr, sehr deutlich. Aber man muss sagen, da ist ein ganz, ganz großer, da kann man, glaube ich, perfekt ablesen, wie prüde wirklich unsere Zeit geworden ist. Alles, was so heterosexuelle Anziehung angeht, zwischen Mann und Frau und Mann. Da ist ja der 80er-Jahre-Film vollgeladen damit. Also vor allem natürlich der männliche Blick auf eine Frau. Auch ganz viele Kameraschwenks auf weibliche Körperteile, vor allen Dingen Brüste und den Hintern. Da gibt es wirklich Original, wo eigentlich so die Kamera nur darauf geht. Mhm. Aber du hast natürlich trotzdem eine sexuelle Anziehung, gerade dann zwischen Patrick Swayze und der Ärztin. Da gibt es wenigstens eine sexuelle Anziehung und eine Spannung. Ja. Ja. Auch wenn die Sexszene, die sah in Dirty Dancing, da ist deutlich besser umgesetzt, sowas zum Beispiel. Weil dann irgendwie muss man immer daran denken, weil Patrick Swayze auch genau in dem Alter ist von Dirty Dancing und man irgendwie auch die gleiche Frisur hat und so. Da fand ich in Dirty Dancing deutlich ansprechender inszeniert irgendwie. Das wirkt dann trotzdem manchmal ein bisschen peinlich, aber du hast wenigstens eine sexuelle Anziehung.
Es ist wenigstens was da, was man glauben kann. So.
Genau, Menschen finden sich geil und zeigen das auch. So, das hat man wenigstens, aber das hat ja dann das Remake wiederum gar nicht. Da gibt's eine kurze Kussszene zwischen dem Love Interest und ansonsten wird das direkt weggeschnitten, was danach passiert. Da hast du gar nicht. Und trotzdem sehen die halt übelst krass aus. Gerade die männlichen Hauptfiguren, weil die übelst krasse Bodies haben, aber nur das dürfen sie haben. Sie dürfen quasi sexy aussehen, aber niemals Sex ausleben oder ihre Bedürfnisse ausleben. Da wird dann sofort weggeschnitten. Und da sieht man perfekt, wie prüde unsere Zeit eigentlich, was so Heterosexualität vor allen Dingen angeht, was so Homosexualität geht und queere Anziehung und Sexualität. Da gibt es ja viele Filme in letzter Zeit, die da schon expliziter werden und das halt auch Lust und so zeigen wollen. Aber so was heterosexuelle Anziehung angeht, gerade in solchen Actionfilmen, was früher eigentlich genau das Paradebeispiel dafür war, ist komplett verbannt.
Ja.
Bin ich mal sehr spannend.
Ich habe auch länger über eine Szene nachgedacht und da kommen wir vielleicht auch nochmal kurz zu einem Charakter aus dem alten Film, aus dem Originalfilm, den ich sinnlos finde, aber wo es auch so eine Szene mit dem gibt, und zwar ist das Wade Garrett. Das ist ein Freund aus alten Tagen von unserem Hauptcharakter, der dann später auch vorbeikommt und ihm einmal den Arsch rettet und am Ende dann auch, ist ja alles spoilervoll jetzt hier, aber am Ende dann auch stirbt und quasi einer der auslösenden Ereignisse wird.
Also die Motivation, dass Pennyworth dann ausrastet.
Die Motivation des Ausrastens und die ich quatschig finde, warum kann ich gleich ja vielleicht noch sagen, aber der hat dann auch so eine Szene, da gibt es so eine typische, da sitzen die zu dritt in einem Laden. Also quasi unser Hauptcharakter Dalton, der Wade Garrett und von Dalton, das ist das Love Interest, die Dr. Clay. Und ich zeig dir meinen besten Freund und der ist auch so ein Haudegen und so weiter. Ist eigentlich eine schön geschriebene Szene, finde ich, ist ganz okay gemacht. Die tanzen dann auch miteinander und so. Und die haben auch ein tiefes Verständnis gegenseitig und sind sich auch gegenseitig sympathisch. Ist wirklich eine gute Szene, finde ich. Und da gibt's eben eine, wo es dann um eine Narbe geht, die, ja, erzählen von früher und so, wo es dann um eine Narbe geht und meinst du, ja, die muss ich jetzt aber auch zeigen irgendwie so, und dann stellt er sich hin und zieht die, macht sich den Reißverschluss auf, zieht die Hose so ein Stück zumindest runter, weil die Narbe ist so am Becken, und man sieht so den Ansatz von seinen Schamhaaren, man sieht den unrasierten männlichen Bauch und so weiter, und das ist so ein Ding, die würde man heute so nicht machen, weil man würde wahrscheinlich sagen, das geht viel zu weit und was weiß ich und das ist ja, aber sie sagt uns was über den Charakter aus und über diese Rauheit dieser Leute, wie die sind, und die sind ja so, also die sollen ja auch so sein, und deswegen fand ich, das sagt viel aus und deswegen hat die auch ihre Berechtigung, diese Szene. Ja, ich sag mal, das ist so eine Kleinigkeit, aber das ist, glaube ich, auch okay dann. Und sowas gibt's heute gar nicht mehr. Das macht man mal abgesehen davon.
Man könnte auch verstehen, wenn dann die Frau gesagt hat, ich fühle mich jetzt sexuell belästigt von sowas, weil die mir einfach jetzt quasi schon dein halbes Geschlechtsteil gezeigt hat mit der Szene. Wenn das dann passieren würde, dann könnte man irgendwie auch verstehen, aber das war in der damaligen Zeit, hätte man wahrscheinlich gar nicht daran gedacht. Das ist auch völlig, völlig normal. Und wie gesagt, die haben ja auch irgendwie auch eine Chemie dann, diese drei Personen, also dieser Wade, die Dalton und die Ärztin.
Sie haben diese Chemie ja auch offenbar, ne?
Das, ja.
Das ist das eine. Und Wade ist für mich einfach, also ich meine, hey, Sam Elliott habe ich erst gar nicht erkannt, weil er sieht wirklich sehr gut aus mit seinen langen Haaren und seinem Drei-Tage-Bart so und so.
So ein schöner Mann
auch. Ja, und man
deswegen,
kennt ihn.
Es sehen alle im Film ganz gut aus.
Ja, man kennt ihn eigentlich nur, also ich kenne ihn vor allem aus als ganz alter Typ schon, ne, aus Star is Born zum Beispiel irgendwie, und noch ein paar andere Filme hat er immer mal wieder mitgespielt, und da ist er einfach schon alt mit einem Schnauzer und wirkt halt wie jemand aus den 80ern heute aussieht, so. Da wirklich sieht er sehr gut aus, aber die Rolle, die Figur ist Käse, weil wir haben alles, wir brauchen ihn nicht für noch mehr Background, es geht eigentlich erst dafür da, um unserem Hauptcharakter mal die Background-Geschichte zu erzählen, das brauchen wir aber nicht unbedingt, das hätte man auch anders machen können. Wir brauchen ihn einmal, um ihn zu retten, das ist aber auch Quatsch, man hätte ihn nicht retten müssen, hätte sich auch einfach selber dadurch boxen können, und wir brauchen ihn als Auslöser für den Ausraster, aber auch da brauchen wir ihn nicht, weil auch da gibt es den zweiten, eigentlich viel größeren Ausraster, nämlich da wo unser Hauptcharakter wohnt, da gibt es einen alten Farmer, der ihm das Zimmer vermietet, der ganz nett ist, mit dem man auch sofort eine Beziehung aufbaut, weil er halt so ein alter Farmer ist, und dessen Haus sprengen die Bösen in die Luft. Und das ist dann eigentlich der Hauptsnapping Point. Und da reicht ja auch aus. So, also ich brauche den Tod von unserem Sam Elliott gar nicht. Das ist, also ist eine Quatschfigur. So, sorry.
Das ist okay. Aber dann hätten wir Sam Elliott nicht in seinem,
das stimmt,
in seinen besten Jahren halt nicht gesehen. Deswegen wäre auch schade gewesen. Er hätte auch den Richard, glaube ich, spielen können mit dem, mit dem Look.
Ja, das stimmt. Hätte man ihn die Haare weiß angesprüht, dann wäre er ein guter Richard gewesen.
Genau, dann können wir noch dann, also den ersten Teil fandst du dann stark angefangen oder interessant angefangen, sagen wir mal so, und dann stark nachgelassen. Ja. Wie war dann da für dich das der zweite Film? Das Remake? Ähnlich oder was anderes?
Muss ich wirklich sagen, also jetzt nehme ich jetzt mal mein Gesamtfazit vorweg und dann können wir vielleicht auch noch das noch ein bisschen genauer besprechen, weil es ist nicht alles nur gut, aber ich fand ihn deutlich besser. Mhm. Ich habe, also nicht nur, weil er zeitgemäßer ist, das ist ja auch immer so eine Frage. Ich fand ihn konsequenter. Ich fand, er hatte echt ein paar richtig gute Szenen. Ein paar gute Momente dafür, dass er ein Actionfilm sein will. Das hat er geschafft. Er hat natürlich auch seine Probleme. Er ist kein A-Tier-Picture zum groß Nachdenken. Das will er aber auch nicht sein. Ich fand den gut. Ich habe mich dann doch gut unterhalten gefühlt nach 2 Stunden, die ja beide ungefähr gleich lang sind mit den 2 Stunden. Ich fand ihn schon gut. Also, wie gesagt, gute Unterhaltung, wegsnacken, und dann kann man vielleicht jetzt noch einige Punkte finden, die nicht so gut waren.
Die gab es auch. Also was vielleicht hier bei dem Film ganz interessant ist, was die da auch an den Kampfszenen ja, die besonders bei diesen schon recht, die natürlich ein deutliches Upgrade bekommen haben, die ja dann wirklich, wo man sagen kann, hier ist eine Choreografie dahinter, die deutlich spektakulärer inszeniert ist.
Deutlich brutaler auch.
Deutlich brutaler, roh, obwohl man sagen muss, naja, also der erste Teil ist auch ziemlich brutal an manchen Stellen.
Absolut.
Aber durchgehender ist jetzt auf jeden Fall das Remake brutaler, dass da wirklich die Schläge, die tun schon weh. Und warum die auch teilweise so weh tun, ist, das habe ich mir auch gerade nochmal angeschaut, ist, die haben so eine neue Technik, Anführungsstrichen, so ein bisschen entwickelt. Ich glaube, die gibt es garantiert in anderen Filmen, habe ich bestimmt auch schon gemacht, aber die haben zumindest in einem Making-of haben sie das als neue Technik bezeichnet, dass sie so ein paar der Schläge, die man im Film sieht, quasi 4-mal aufgenommen haben. Also 4 Takes pro Schlag, dass dann die Schauspieler quasi nicht nur einmal so tun, als ob sie sich treffen. Das ist ja so ganz klassisch, wie man es macht, ne, mit einer Kameraperspektive, dass man nicht alles sieht und dann quasi man einen zum Schlag ausführt, also die Figur, die den Schlag macht, so die holt zum Schlag aus, schlägt knapp an der Backe quasi von dem Opfer vorbei. Das Opfer, der tut so, als ob es getroffen wird, lehnt sich ein bisschen nach hinten durch eine Kameraperspektive, sieht so aus, als ob er wirklich getroffen wird, zack, bumm. Das ist so diese eine Take. Dann gibt's einen Take, wo dann derjenige, der zum Schlag ausholt, dann wirklich gegen eine Art Matte tritt oder gegen so eine Art Kissen tritt und dann nochmal aufgenommen wird von der anderen Seite, wie das Kissen dann quasi geschlagen wird, oder nochmal so einmal, wo man das gar nicht sieht, wo man quasi nochmal so eine leere Szene hat, damit man alles zusammenschneiden kann. Sodass man quasi 4 Takes hat und die werden dann mit der Magie des Computers zusammengefügt, damit es dann wirklich auch so aussieht, dass eben einer direkt getroffen wird, damit du wirklich diesen Impact hast, dass du wirklich dass derjenige, der zum Schlag ausholt, auch wirklich gegen was richtig haut und nicht nur so tut, als ob er gegen was haut, sondern wirklich volle Kraft gegen halt quasi ein Kissen tritt und die andere Figur, die getroffen wird, auch wirklich quasi mit ihrem Kopf hinter dem Kissen ist und wirklich auch so den Impact merkt. Und das wird dann zu zusammengeschnitten. Und es gibt einige Szenen, wo ich wirklich finde, da hat es auch wirklich, da hast du wirklich das Gefühl, hier wird jemand getroffen. Es gibt aber auch Szenen, wo ich finde, da siehst du auch das CGI, was am Ende ja natürlich eingesetzt werden muss und die Unschärfe-Effekte, die ja drüber gesetzt werden müssen, damit du eben nicht siehst, dass das ja eigentlich 4 Szenen sind, die zusammengeschnitten werden. Und dann hat auch wieder eine Künstlichkeit, die ja der erste Teil auch hatte, aber aus anderen Gründen. Und da sind sie sich irgendwie ein bisschen ähnlich. Das fand ich dann ein bisschen schade. Da hat es dann wahrscheinlich Wahnsinn vielleicht, dass die Gelder oder die Zeit dann doch nicht zur Verfügung, dass man wirklich sich die Zeit nimmt, dass dann diese Szenen auch entsprechend ausgeleuchtet sind. Oder man doch nochmal im Kamerawinkel das vielleicht ein bisschen versteckt, weil es vielleicht die Technik das noch nicht hergibt, dass man komplett das richtig verstecken kann, dass hier eigentlich 4 Szenen aufgenommen wurden. Da fand ich, da hatte ich in manchen Szenen das Gefühl gehabt, dass es halt auch ein bisschen künstlich wirkt oder ein bisschen CGI-ig.
Genau, es ist schon auch durchwachsener. Und ich glaube, was dazu beiträgt, ist der exzessive Einsatz von noch so einer anderen Schlagtechnik, die man aber auch schon ganz, ganz lange anwendet. Und zwar, dass man ein paar Frames bevor, also sozusagen ein paar Bilder rausschneidet zwischen dem darauf Zugehen der Faust auf das Gesicht und dem Treffen. Und wenn man das tut, dann springt sozusagen, also das ist vom Auge kaum wahrnehmbar, aber dann fehlen einfach ein paar Frames und dadurch sieht der Schlag viel schneller aus und härter. Und das haben sie auch exzessiv gemacht und das haben sie mir teilweise auch ein bisschen zu exzessiv gemacht. Das sieht man auch sehr deutlich, dass die dann plötzlich die Faust nochmal viel schneller wird, ganz kurz bevor sie das Gesicht treffen.
Ja. Und das war für mich ein bisschen schade, weil man hat hier als Regisseur Doug Liman, der hat das Ganze inszeniert, der hat auch den ersten Bourne-Film gemacht, die nächsten Teile dann, die fürs Action-Kino, glaube ich, nochmal wichtiger waren, zumindest von der Inszenierung her, von Paul Greengrass, aber Doug Liman hat quasi die Bourne-Reihe ihren Anfang gegeben und damit ja auch schon ein Markenzeichen gesetzt. Der hat dann später auch Mr. und Mrs. Smith oder Edge of Tomorrow gemacht, die ich auch sehr, sehr mag. Mhm. Und für mich eigentlich auch ein Regisseur ist, der auch Kämpfe richtig gut inszenieren kann. Da war ich dann ein kleines bisschen enttäuscht, dass er hier quasi schon stellenweise ein bisschen neue Wege gegangen, es war zumindest unübliche Wege, hier auch Kämpfe zu inszenieren, aber dann am Ende ist doch immer mal wieder so ein bisschen künstlich wirkt und man hier, wie du auch schon beschrieben hast, dann auch dieses Frames rausnehmen, das ist ein bisschen schade. Hätte ich mir am Ende vielleicht doch einfach gewünscht, dass man diese klassische Choreografie hat, aber richtig gut, weil man hat neben Jake Gyllenhaal sich ja auch einen richtigen Profi, zumindest was Kämpfe angeht, geholt, denn als großer quasi körperlicher Widersacher, es gibt zwar ja auch einen Geschäftsmann, der lustigerweise auch ripped ist, also der auch ein trainierter Dude ist, aber der jetzt nicht so kämpferisch so ganz so erfahren ist, aber sozusagen sein zweiter Mann, die aber auch ein bisschen kontrahent stehen, aber das ist jetzt nicht so wichtig, aber so zumindest der körperlich große Widersacher im Film, der wird dann von Conor McGregor gespielt, also auch ein wirklicher MMA-Fighter. Oder ehemaliger MMA-Fighter, der hier quasi seine erste große Schauspielrolle übernommen hat, der kann natürlich kämpfen. Das sieht man ihm auch an. Was man ihm auf jeden Fall auch ansieht, ist es, dass er noch nicht so viel Schauspielerfahrung hat, weil er spielt quasi sich selber auch so ein bisschen, weil er ist ja, wenn man sich ein bisschen mit seiner Karriere auseinandersetzt, auch ein crazy Dude mit einem krass irischen Akzent. Und das ist er im Film auch.
Aber das haben sie ja auch gut eingebaut irgendwie.
Das haben sie eingebaut, das stimmt.
Ja, er ist ja quasi der Anstandswauwau, muss man mal sagen. Also sie haben sozusagen diesen komischen, suffisanten, sackigen 1980er reichen Dude aufgesplittet in zweieinhalb Personen und haben quasi einen jungschen Erben als den Bösewicht aufgebaut, der aber auch komplett willkürlich Leute bestraft und was weiß ich, den man auch schön hassen kann, weil man ihn so großkotzig und eklig findet. Auf der anderen Seite ist er aber auch ein Getriebener. Sie haben ihn dadurch versucht, glaube ich, mehr Tiefe zu geben. Er ist nämlich, hat die Schulden seines Vaters geerbt, was ihm natürlich auch, oder nicht geerbt, sondern hat er ihm hinterlassen, denn er ist ins Gefängnis gegangen wegen Geschäfte, Drogen. Geschäfte und also sie sind auch nicht auf legalem Wege zu ihrem Geld gekommen, aber er hat ihm eben die Schulden hinterlassen, das setzt ihn unter Druck, deswegen will er auch dieses Roadhouse haben, weil er da einen Riesenkomplex irgendwie für reiche Leute bauen will. Und sein Vater versucht aus dem Gefängnis die ganze Zeit, man merkt das über diese Anrufe, die dann mit dieser Bandansage kommen, hier ist die Justizvollzugsanstalt XY, versucht da Einfluss zu nehmen und der Sohn will das aber nicht, weil er seinen Vater dafür auch nämlich zumindest so war, hasst. Und dann aktiviert der Vater offenbar seinen Lieblingsschläger, Conor McGregor, Knox, wie er in dem hat er auch groß tätowiert, auf dem, ist das noch Bauch oder sind das nur Muskeln? Ich glaube, es sind nur Muskeln. Hat er auch eine Kette umhängen und er aktiviert quasi seine Geheimwaffe, der alles scheißegal ist. Und da so läuft er auch, so geht's ja, literally wird er ja so eingeführt. Das ist auch eine schöne Einführung, fand
ich. Ja, also er allein wie sein Gang ist, der läuft quasi wie ein Bulldozer durch die Welt, auch so total breitbeinig.
Auch mit dem Penis voran und das literally, denn das Erste, was wir von ihm sehen, ist, wie er nackt auf so einen italienischen Markt stürmt.
Ja, das ist natürlich auch schön übertrieben und das passt ja auch irgendwie zu einem Film mit so einer Story, dass du so eine Nebenfigur so einbaust, die ja dann irgendwie dann auch immer wichtiger wird. Deswegen, das ist schon auch lustig mit anzusehen, weil es McGregor das eben auch so übertrieben spielt, wie er wahrscheinlich auch wirklich teilweise selber sich nach außen immer präsentiert hat in seinen MMA-Kämpfen. Deswegen, das ist schon ganz, ganz unterhaltsam. Es ist irgendwie auch ein bisschen zu drüber. Mhm. Also ich weiß nicht, ob er in irgendeinem anderen Setting funktionieren kann. Also ich bin mal spannend zu sehen sein, ob er seine Schauspielkarriere jetzt fortführen will, ob er dann noch ernste Filme machen will oder so oder halbernste, weil sowas Übertriebenes, okay, das passt, aber was ist, wenn er was anderes mal spielen muss? Also ich kann ich mir gerade nicht vorstellen. Der wirkt ja so sehr genau für diese Rolle gecastet und geschrieben. Deswegen mal sehr gespannt, wie seine Schauspielkarriere weitergeht. Also jetzt ein Dave Bautista oder selbst ein The Rock, Dwayne Johnson, da kommt er jetzt, glaube ich, nicht ran, aber der hat natürlich noch nicht so viel Erfahrung wie die beiden. Deswegen mal schauen, aber auf jeden Fall schon mal eine kleine Entdeckung auf jeden Fall für so solche Filme, die jetzt auch so übertrieben sein wollen, hat er schon ziemlich gut gepasst und so die Körperlichkeit hat er ja auf jeden Fall für die Kämpfe. Deswegen ja. Also ich fand jetzt das Remake auch ganz unterhaltsam, obwohl ich auch irgendwie, glaube ich, trotzdem den ersten Teil, glaube ich, spannender finde, weil der noch mal ein bisschen komischer ist. Der ist okay. Halt so ein Relikt aus den 80er Jahren, der viel probiert, der für mich ein paar spannendere Ansätze irgendwie hat. Weiß ich nicht, das Remake ist so typisch. Vielleicht ist es auch zu sehr in unserer Zeit noch verhaftet. Also ich finde es halt spannend zu sehen, wie man in 80er Jahren solche Filme gemacht hat. Da ist halt der für mich halt so ein Actionfilm, wie er halt zuhauf mehr oder weniger gibt. Der hat für mich wenig Alleinstellungsmerkmal und die Aktualisierung, die er vornimmt gegenüber dem Original, sind für mich jetzt nicht so interessant, dass ich sage, wow, hat sich gelohnt, das nochmal neu zu machen, diesen Film. Da hätte man für mich auch eine andere Story machen können. Und auch Jake Gyllenhaal ist für mich ein bisschen total verschenkt. Ehrlich gesagt, weil der ist ein besserer Schauspieler, als er Action-Darsteller ist. Der versucht da jetzt, er hat auch mit Michael Bay ja auch mit Ambulance jetzt vor ein paar Jahren oder letztes oder vorletztes Jahr auch einen Actionfilm gemacht. Finde ich irgendwie mal ein bisschen verschenkt, weil ich finde ihn letztendlich als Schauspieler so gut. Der hat das für mich gar nicht nötig oder ist immer ein bisschen verschenkt. Du hättest hier viel besser, Tom Hardy hätte ja viel besser gepasst auf die Rolle.
Das wäre hättest du bei jedem Film gesagt.
Nee.
Natürlich hätte Tom Hardy besser gepasst.
Aber logisch. Bei dem Film explizit, weil das wäre perfekt in der Rolle für ihn gewesen, weil der dann auch so halt einsilbig, also die hätten hier auch den Hauptcharakter vielleicht mehr so als einsilbigen, halt nicht diesen Deadpool-artigen Charakter. Weil wenn das hätte ich auch nicht so geil gefunden, aber jetzt so ein Tom Hardy-Figur, der quasi so immer wieder was murmelt vor sich hin und so dann so ein Conor McGregor gegenüber habt, die dann so ähnlich sind, so ein bisschen, so zwei Seiten einer Medaille, das hätte ich spannend gefunden. Aber gut. Haben wir nicht bekommen. Aber ja, da fand ich dann irgendwie den Original irgendwie kleines bisschen interessanter, auch wenn er, wie gesagt, gegen Ende hin ein bisschen komisch wird und noch mehr eigentlich erzählen will, was er gar nicht erzählen kann.
Ja, ich weiß nicht, ich fand den deswegen wahrscheinlich besser, weil er stringent erzählt ist. Und weil er auch, so wie er es macht, finde ich, Sinn ergibt. Ein paar coole, also man merkt natürlich, ne, was ist die Zielgruppe dieses Films und will man da manchen Leuten ein paar coole Szenen an die Hand geben. Und das schaffen sie aber, glaube ich, auch, finde ich. Also ich finde auch diesen Twist sozusagen relativ, also den fand ich richtig gut gelungen für das, was er erzählen will, nämlich der Punkt, an dem er so snappt, richtig gut aufgebaut, also wirklich sehr gut handwerklich gemacht. Wir haben das, also meine Sicht, wir haben das aufgebaut über diese Träume, die du vorhin erwähnt hast, ne? Offenbar hat er mal einen seiner Freunde scheinbar im Ring umgebracht, weil er sich nicht unter Kontrolle hat, das lernen wir dann Stück für Stück. Und dann haben wir diese Szene, wo er auf das erste Mal so richtig auf Knox trifft, auf den Charakter von Conor McGregor, und der ist ihm erstmal überlegen, oder es ist pari pari, kann man sagen. Sie führen an diesem Abend, an dem sie das erste Mal aufeinandertreffen, keine Lösung herbei. Das hat aber auch damit zu tun, dass unser Charakter auch Dalton heißt, er übrigens, haben wir noch gar nicht gesagt, aber Elwood mit Vornamen, ist er der Sohn, man weiß es nicht. Elwood Dalton aus der Situation flieht. Und er flieht offenbar nicht, weil er genug hat. Er flieht auch nicht, weil er sich eine Niederlage einstehen will oder weil er Angst hat, obwohl er das sagt, sondern ich glaube, er flieht, weil er Angst hat vor sich selbst. Was er als nächstes tun würde, wenn er jetzt diesem Gefühl nachgibt. Und das bauten sie gut auf, finde ich, auch indem sie sozusagen diese Begegnung der beiden immer ein Stück vorausschieben. Also wir wissen schon, dass da irgendwann der große Hardliner-Typ noch kommen wird, aber es kommen die ganze Zeit diese Wellen an Feinden, denen unser Hauptcharakter hoffnungslos überlegen ist, ne? So komische Sidekick-Typen, denen er einfach mal fix den Finger bricht, so. Und dann trifft er diese Entscheidung zu gehen. Also er sagt, das ist mir doch scheißegal, ich gehöre hier sowieso nicht hin in diesen Ort und ich gehe. Und will in diesen Bus einsteigen, und wie der Zufall es so will, ist diese Bushaltestelle ist neben einem Laden von einer sehr netten, jungen, also Kind, von einem Kind, mit seinem Vater. Dem Vater gehört der Laden und sie haben eine Verbindung zueinander. Sie finden, also sie schenkt ihm ein Buch, als er kommt und so weiter. Einfach nette Nebengeschichte. Die ist auch diejenige, die das mit dem Western, mit der Western-Erzählung aus irgendeinem Buch einführt. Und den haben sie auch niedergebrannt. Und zwar nicht der Conor McGregor, sondern irgendeiner von den Handlangern von dem hat das auch. Und das war sozusagen der zweite Streich an dem Abend. Und damit hatte Conor McGregor auch nichts zu tun, sondern das ist sozusagen die nächste Welle dieses anderen Blödsinns, der da läuft. Und er will in den Bus einsteigen und sieht das. Und in dem Moment snappt es. Und in dem Moment, dann geht er, wir merken es noch gar nicht, aber dann geht er zu der Wohnung wo die ganz Bösen wohnen, sozusagen, zu dem Ort. Und dann tötet er einfach den einen.
Aber es ist ja so. Im Prinzip die Szene, wo die Farm im ersten Teil dann.
Ja, verbrennt. Aber da fand ich es auch nicht so gut umgesetzt, muss ich sagen.
Kannst du nicht. Finde ich eigentlich 1:1 die gleiche Szene.
Nee, finde ich überhaupt nicht. Ich finde, es ist ganz anders aufgebaut, es ist besser ausgeführt, es ist ein bisschen
weiß ich nicht.
Und du hast halt pointierter, weil du hast, bei dem anderen hast du halt diesen langen, unsinnigen Kampf. Und weißt du, der macht es kaputt, finde ich. Der Kampf zwischen, also er trifft im Prinzip, als die Farm explodiert, im ersten Teil trifft er die Entscheidung. Und dann müssen die sich erstmal eine Viertelstunde prügeln gefühlt. Und dann bringt er ihn um, weil er kann auch nicht anders, weil er sonst selber verlieren würde im Prinzip.
Genau. So. Aber deswegen, ich finde es irgendwie noch besser, weil es im Kampf dann die Entscheidung passiert. Jetzt gehe ich quasi drüber hinaus und töte jemanden. Ich meine, ja, das ist jetzt, wir reden hier jetzt nicht um die hohe Kunst des Kinos. Das ist
nee, absolut nicht. Also nein. Aber es macht auch Spaß, finde ich. So, ja, diese Filme. Ich fand irgendwie zu analysieren.
im Original, wie er dann halt vorher oberkörperfrei erstmal in dieser Fahrt oder halt in seinem Auto erstmal trainiert quasi und dann besucht ihn nochmal sein bester Kumpel. Und sagen und wollen irgendwann drüber reden, ob das jetzt nötig ist, quasi die Situation eskalieren zu lassen. Patrick Swayze will sich noch ein bisschen wehren lassen, dann auf einmal zack, die Farm brennt. Er sieht irgendwie, wie der Bösewicht auf Motorrad weggeht. Das heißt, es ist klar, er war's und dann kommt er mit seinem Oberkörper frei, sprintet er noch diesem Motorrad hinterher, stürzt sich auf ihn und dann kommt es halt durch diesen Kampf und dann entscheidet er sich ganz am Ende, weil er quasi dazu genötigt ist oder anders weiß er sich nicht mehr zu helfen, ihm die Kehle rauszureißen mit den bloßen Händen. Irgendwie weiß ich nicht, das war für mich dann irgendwie nochmal, fand ich jetzt nicht schlechter oder besser, als wie sie es dann jetzt im Remake gemacht haben. Hat für mich auch eigentlich so weit funktioniert, aber ist jetzt ja nicht die hohe Kunst auf jeden Fall des Erzählens, aber irgendwie...
Nein.
Ja, ich weiß, ich fand das jetzt irgendwie nicht im Remake jetzt nicht besser. Das war es halt auch so sehr gewollt mit diesem Bücherladen. Ich meine, das ist auch so sehr mit einem Kind, ist natürlich nochmal super emotionalisiert. Jetzt haben sogar die Bösewichte quasi ein Kind ins Krankenhaus geprügelt und ein Buchladen quasi abgefackelt. Ich meine, ein Buchladen kann nichts und die haben auch gesagt, dieser Buchladen läuft auch gar nicht, weil da auch niemand wohnt. In Glass Keys heißt da irgendwie der Ort, wo auch scheinbar kaum jemand wohnt. Es ist auch jetzt halt so eine sehr einfache Methode, jemanden zu motivieren zu lassen, es jetzt eskalieren zu lassen.
Absolut, aber vielleicht ist das auch der Punkt, der mir so gut gefallen hat. Wenn man diese Western-Vorlage mal nimmt und sagt, okay, das ist jetzt unsere Western-Vorlage und die hat Punkt A, B, C, D, E, F und wir wollen jetzt kein großes Genre-Kino daraus machen oder irgendwas, kein großes Kunstkino daraus machen oder sonst was. Wir wollen einen unterhaltsamen Film machen, da gibt es diese Punkte. Und die wollen wir auf unsere Zeit anwenden. Und da macht das, finde ich, der neue Film deutlich stringenter und deutlich besser oder zusammenhängender als der erste, weil der erste sich dann verliert aus meiner Sicht. Und das würde ich ihm, ich mag das, wenn man sich einfach okay an einen Werkzeugkasten hält. So. Und das macht der zweite, finde ich doch deutlich besser, deutlich stringenter als der erste. Wobei ich sagen muss, also das CGI ist unterirdisch im zweiten Teil. Also das geht deutlich besser, und zwar in allen Bereichen. Ne? Du hast die Kämpfer so angesprochen, aber auch so die Autos, das
Feuer,
die Boote, das Feuer, die Explosion, sieht das alles scheiße aus. Und das ist wirklich das. Auch das Roadhouse, nicht nur das Roadhouse, auch die ganzen, also alles. Busse, Hintergründe, Brücken, das Roadhouse an sich, das ist alles, und das siehst du, das ist alles CGI. Das ist alles Set Extension.
Ich glaube zumindest, wenn du im Roadhouse drin bist.
Im Roadhouse drin ist das, genau, innen drin, die, das ist alles echt so.
Außer ja, vielleicht, das Boot, vielleicht glaub das, was oben umhängt auch.
Ja,
im, genau. Im Roadhouse, ich glaube, das ist auf jeden Fall ab irgendeinem Zeitpunkt CGI.
Aber so die Luftaufnahmen in Richtung der Keys und so weiter. Gut, vielleicht darf man da nicht drehen, vielleicht hat das Naturschutzgründe. Es ist natürlich auch besser, man jagt die Boote nicht in echt in die Luft. Vielleicht ist es besser, das weiß ich nicht. Umweltmäßig vielleicht schon. Aber ey, das sieht alles so scheiße aus. Wirklich. Und auch diese Hub, also dieses, wenn allein ein Bus auf dieser Seven Mile Bridge fährt, das muss man doch nicht am Computer machen. Das kann man doch filmen. Ich verstehe das nicht. Das macht man nicht mehr. Und das finde ich, das fand ich schade, okay. Den Punkt muss ich ihm wirklich abziehen. Die Seven Mile Bridge übrigens ganz interessant. Die ist wirklich, das ist ganz interessant. Habe ich letztens mal ein Video gesehen, kann ich verlinken zu der Entstehungsgeschichte von dieser Brücke, dass ja eigentlich zwei Brücken sind, eine alte und eine neue. Die alte ist wirklich ein Projekt, das denkst du so irgendwie aus dem 19. Jahrhundert, ne? 7 Meilen Brücke durchs Meer gebaut, Alter. Ist eine ganz spannende Geschichte, sieht auch interessant aus. Aber ja, wie gesagt, alles irgendwie, blöd. Auch Autofahrszenen ging, haben wir alle schon mal besser gesehen. Aber gut. Ja. War noch so ein Punkt. Also gut. Du hast schon recht. Großes Kino ist es beide nicht.
Nee,
ist
beides
nicht. Und
ich würde jetzt beide, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen, glaube ich.
Ich würde, doch. Würde ich machen. Ich würde, aber unter einer Prämisse. Und die Prämisse ist, guckt sie euch beide an. Wenn ihr Filmnerd seid und sowas interessant findet, Actionfilme interessant findet und es interessant findet, diese Filme miteinander zu vergleichen und mit uns mitzudiskutieren, sage ich mal so, den Podcast zu hören und dann drunter zu schreiben. Wenn ihr Bock auf sowas habt, dann schaut ihr euch auf jeden Fall beide an. Gibt's beide bei Amazon Prime. Das eine ist ja auch eine MGM, Amazon Dingsbums, gehört jetzt zusammen oder gehört ja alles zusammen Produktion. Wenn ihr da drauf Bock habt, dann macht das Spaß, finde ich, die beiden Filme zu gucken. Ich habe das einen Abend habe ich den einen geguckt, den anderen Abend den anderen und das miteinander zu vergleichen, hat mir, also haben wir vielleicht auch gehört, mir wirklich Spaß gemacht, aber nicht einen der beiden Filme aus Unterhaltungsgründen angucken.
Also für euer Archiv quasi oder für euer Filmwissen, das vielleicht, ja. Aber
so für Letterboxd, um das voll zu machen.
Um das voll zu machen, damit ihr mal wieder was hinschreiben könnt. Gut, dann haben wir, glaube ich, den Film soweit oder beide Filme soweit miteinander verglichen. Gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten?
Oh, ich habe keine mitbekommen tatsächlich. Ich war ein bisschen abgetaucht die Woche.
Ich habe auch ein bisschen abgetaucht gewesen. Ich hatte auch meinen Kopf mit anderen Sachen voll. Deswegen, ich glaube, ich habe auch nichts.
Na dann, lass es uns weglassen und nächste Woche.
Irgendwas habe ich bestimmt vergessen, aber dann machen wir es nächste Woche, wenn es wichtig war. Wenn nicht, dann nicht.
Ja. Na dann, vielen Dank fürs Zuhören. Erneut.
Ja. Geht in euren Club des Vertrauens, aber nicht prügeln. Deswegen auch, mein Tipp, den ich am Anfang geben wollte, auf jeden Fall, Lukas, nett bleiben. Und gegen das Schienbein, das haben wir ja im ersten Teil gelernt. Da kannst du selbst jemanden, der 3 Köpfe größer ist als du, wenn du gegen das Schienbein also von hinten gerade so trittst, dass der umkippt. Das ist der Trick.
Ja, also wenn ihr euch prügeln müsst, dann gegen das Schienbein.
Dann gegen das Schienbein.
Vertraut uns. Ciao, gut. Ciao.
Ciao.